Ja, heute Morgen, als ich mich noch weiter vorbereitet hatte und wahrscheinlich es wie jedem von euch auch irgendwie geht, wenn man Sonntag früh wach wird, ist man erstmal um Orientierung bemüht. Was für ein Tag, oh, was machen wir heute? Und ich habe da im Hintergrund, hörte ich dann Glocken läuten. Wir sind so ein bisschen weiter draußen aus der Stadt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier in der Stadtmitte noch gibt. Aber man hört die Glocken läuten und man erinnert sich daran, dass das früher mal gemacht wurde, um den Menschen ins Bewusstsein zu rufen, heute ist Gottesdienst, kommt. Und das hat mich wirklich ermutigt, auch wieder daran zu denken, heute früh hier zu sein und auf Gottes Wort zu hören. Das hat mich auch richtig gefreut und ich hoffe auch und bete, dass das auch euer Zustand ist, zu dem ihr dann jetzt zumindest hier angekommen seid, dass ihr wirklich bereit seid und willig seid, auch von Gott zu hören und auf sein Wort zu hören. Heute machen wir weiter im zweiten Petrusbrief und das ist der zweite Teil der letzten Predigt. Letztes Mal bin ich nur zwei Punkte weit gekommen und geht darum, dass wir uns vor Irrlehrern achten sollen. Das ist der Titel eigentlich von dieser ganzen Reihe, von dieser Miniserie, aufgepasst, Irrlehrer. Und die Art und Weise, wie ich es eigentlich aufgeschrieben habe, ist, dass es sowohl eine Warnung an die Irrlehrer als auch eine Warnung an uns ist, dass es Irrlehrer geben wird. Das ist, was Petrus warnt uns davor, dass es Irrlehrer geben wird, aber er warnt gleichzeitig damit auch die Irrlehrer, dass Gott sie kennt und dass Gott sie richten wird. Und um das werden wir uns heute kümmern. Beim letzten Mal hatten wir eben diese deutlichen Warnungen gesehen, dass es eben Irrlehrer geben wird. Und das Argument von Petrus war, es wird immer Irrlehrer geben. Ihr müsst darauf vorbereitet sein, weil es schon immer Irrlehrer gegeben hat. Und sie werden nicht von außen hereinkommen, das ist Petrus' spezieller Fokus, sondern sie werden aus unseren eigenen Gemeinden heraus entstehen. Es werden Menschen sein, die wir erstmal ganz normal kennen und die wir erstmal nicht als Irrlehrer wahrnehmen, die sich aber dahin immer weiter entwickeln, um wie Wölfe in Schafspelzen so viel wie möglich Menschen mit sich zu nehmen. Das waren die Warnungen, die wir letztens gehört haben. Und da haben wir auch darüber gehört, wie wir uns denn schützen können vor solchen Wölfen in Schafspelzen, nämlich, dass wir einen Lebensstil führen, der sich auf Gottes Wort fokussiert, der alles um uns herum durch dieses Wort filtert, und zwar mit einer gesunden Leseart oder einer gesunden Hermeneutik, einer ganz natürlichen Leseart, die darauf aus ist, die Absicht des Autoren zu beachten im Kontext. Wir hatten da auch dann gehört, und das werden wir heute wieder hören, und das werden wir immer wieder auch in den nächsten Predigten hören, wie Petrus uns diese Dinge auch als Gemeinde aufzeigt, um uns zu einem heiligen Wandel aufzurufen. Und zwar in Furcht und Zittern. Ich hoffe und bete, dass euch, genauso wie mir, diese Warnungen auch unter die Haut gegangen sind. Ich finde dieses zweite Kapitel von 2. Petrus, finde ich persönlich, herausfordernd. Eben weil man sieht, wie leicht es sein kann, vom richtigen Weg sich abbringen zu lassen, besonders in einer Wohlstandsgesellschaft, in der wir auch leben. Wie wir beim nächsten Mal ganz genau sehen werden, wie der Lebensstil dieser Irrlehrer ausgesehen hat, da werden wir noch mehr Bezugspunkte für unser eigenes Leben finden. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Aber ich möchte noch einmal betonen, wie beim letzten Mal auch, dass diese Warnung vor Irrlehrer nicht theoretischer Natur ist. Wir warnen jetzt nicht nur davor, weil das ist halt irgendwie der nächste Teil von 2. Petrus und da muss man halt auch darüber sprechen. Nein, die Warnung von Petrus ist in diesem Brief so deutlich. Diese Menschen werden kommen, wenn sie nicht schon da sind. Und sie kommen aus unseren eigenen Reihen. Wir hatten solche Leute schon in unserer eigenen Gemeinde. Jetzt nicht auf die Art und Weise, wie Petrus sie beschreibt, die aus unseren eigenen Reihen heraus entstanden sind. Aber sie waren da. Und wir haben sie gesehen. Und sie sind jetzt nun nicht mehr da. Gott sei Dank. Es ist nicht nur reine Theorie. Diese Menschen sind da. Das ist, was der Satan versucht, euch vom richtigen Weg abzubringen, ist durch solche Menschen. Und ein anderer Punkt, der letztes Mal auch schon wichtig war und den wir auch immer wieder sehen werden, diese Irrlehrer versuchen euch nicht nur mit falscher Lehre den Weg wegzubringen, auf einen Irrweg zu leiten, sondern sie werden es vor allem durch ihren Lebensstil versuchen. Und es ist ein zügelloser Lebensstil, ein Lebensstil, der voller Habsucht ist, ein Lebensstil, der eigentlich ganz genau in unsere Wohlstandsgesellschaft hineinpasst. Und deswegen sind unsere Ohren vielleicht deswegen gerade besonders offen dafür. Und umso mehr und umso wichtiger eben diese Warnung. Also Irrlehrer gibt es, gab es und wird es auch immer geben. Heute fahren wir also fort mit den Warnungen, die Petrus hier gibt über diese Irrlehrer. Und er zeigt uns besonders hier zwei Dinge, die wichtig sind. Wir hatten beim letzten Mal die Gegenwart von den Irrlehrern gesehen, wir hatten die Gefahr der Irrlehrer gesehen und nun werden wir uns heute anschauen, dass es auch ein Gericht über Irrlehrer geben wird, das ist in den Versen 4 bis 9 und das ist aber auch gleichzeitig und das ist eine wichtige und ermutigende Botschaft für uns Gläubige, dass es Gottes Gnade inmitten von diesem Gericht gibt, für diejenigen, die an Gott festhalten wollen. Das ist unser Text heute. Wir lesen nochmal 2. Petrus 1 bis 9, um diese ganze Geschichte uns nochmal in Kontext zu rufen. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist schon längst vorbereitet. Und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten und die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Vers 9, das ist der Inhalt unserer Predigt heute. Gott versteht es, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten und die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Es wird also ein Gericht geben. Schaut euch nochmal Vers 1 an und Vers 3. Es wird ein schnelles Verderben über diese Irrlehrer kommen. Vers 3, das Gericht ist längst vorbereitet über sie. Nachdem nun Petrus vor der Gefahr dieser Irrlehrer gewarnt hat, kommt er nun und bringt uns eine ganz bittere Wahrheit für die Irrlehrer. Aber was für uns auch ermutigend ist, Gott hat diese Menschen schon gerichtet. Das ist der dritte Punkt von unserer zweiteiligen Predigtserie, das Gericht über Irrlehrer. Wir können uns hundertprozentig sicher sein, Gott wird jeden einzelnen Irrlehrer, der jemals war, der ist und der noch kommen wird, vollkommen vernichten. Keine Frage. Und um das deutlich zu machen, geht Petrus hier auf drei Beispiele aus der Menschengeschichte ein, um zu zeigen, dass der Tod und die Vernichtung der Irrlehrer schon lange feststeht. Und er macht es genauso mit dem gleichen Argument wie in Vers 1. Ihr könnt euch noch daran erinnern, das große Argument für die Gegenwart der Irrlehrer war, in der Vergangenheit hat es schon immer Irrlehrer gegeben, deswegen wird es sie auch immer geben. Das war sein Argument für die Gegenwart von Irrlehrern. Und genauso argumentiert er jetzt auch mit dem Gericht gegenüber Irrlehrer. Und er sagt im Endeffekt, Gott hat schon immer Irrlehrer und falsche Menschen und ungerechte Menschen gerichtet und deswegen wird er es auch in der Zukunft immer wieder tun. garantiert, ohne Ausnahme. Und er nennt deswegen hier drei sehr markante Beispiele aus der Menschengeschichte, historische Tatsachen, die den Menschen damals geläufig waren und die uns zum Großteil auch geläufig sind, um genau zu zeigen, dass Gott Unzucht und Gottlosigkeit immer richten wird. Schau dir Vers 4 nochmal an. Seht ihr das erste Wort, was hier mit dem hier Vers 4 beginnt? Was ist das Wort? Das ist das Wort denn. Denn ist so ein interessantes Wort, denn es gibt uns immer einen Grund für etwas, was vorher geschehen ist. Es ist ein Bindewort und es bringt uns zurück zu genau Vers 3, was wir vorher schon mal gelesen hatten. Schaut euch Vers 3 nochmal an. Aber das Gericht über sie, über die Irrlehrer, ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Und dann Vers 4, denn. Ihr Verderben schlummert nicht, denn. Und jetzt kommt eine Begründung. Und diese Begründung ist eben diese drei historischen Beispiele, die wir in Vers 4 sehen, in Vers 5 sehen. In Vers 4 fängt es mit denn, wenn an und Vers 5 mit und, wenn und in Vers 6 mit und auch. Das sind diese drei historischen Beispiele, die er da anfängt. Und das erste dieser historischen Beispiele ist für uns etwas neu. Das erste für diese historischen Beispiele, das Gottesgericht für Irrlehrer schon bereitsteht, finden wir in Vers 4 und das sind die zügellosen Engel. Schaut euch Vers 4, den ersten Teil nochmal an. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Das ist unser erstes Beispiel. Und für die meisten von euch, nehme ich mal an, sind diese Worte erstmal etwas fremd. Welche Engel meint er denn hier genau? Es gibt Engel, die in einem Abgrund sind. Wo ist denn das? Was ist denn hier los? Was für Engel sind das denn? Nun, wir werden jetzt ein bisschen Zeit verbringen, um euer allgemeines biblisches Wissen ein bisschen aufzufrischen zum Thema Engel und der Dämonenwelt. Denn es ist wichtig, dass wir verstehen, wieso Petrus dieses Beispiel hier verwendet und wieso es für uns relevant ist. Zuerst müssen wir festhalten, dass es überhaupt Engel gibt. Eine klare Aussage, aber es gibt sie. Es ist nicht mein Erfahrungswert, sondern das ist, was die Schrift uns deutlich macht. Wir finden sie im Alten Testament und im Neuen Testament zuhauf. Diese Engel sind, wie alles andere in der Schöpfung, erschaffene Wesen. Sie wurden von Gott erschaffen. Wir können das im Psalm 148, Vers 5 nachlesen. Und sie existierten schon, bevor Gott alles andere erschuf. Also sie waren schon da an dem Punkt, als Gott in 1. Mose 1,1 die Welt erschuf. Und wir lesen das in Hiob 38, Vers 7. Also irgendwo dazwischen hat Gott diese Engelwesen erschaffen. Und genauso wie alles andere seiner Schöpfung waren diese ursprünglichen Engelwesen vollkommen ohne Sünde und vollkommen gut. Die Engelwesen sind unsterblich. Und sie sind von ihrem Wesen her und ihrer Schöpfungsordnung höher und mächtiger als wir Menschen. Das lesen wir in Hebräer 2, Vers 7 bis 9. Und das sehen wir auch in den Begegnungen von Menschen und Engeln. Wenn ihr mal in der Bibel schaut, wenn Engel Menschen begegnen, was ist das Resultat von den Menschen? Furcht und Zittern. Manchmal wissen sie gar nicht, was sie noch sagen sollen. Sie kommen so durcheinander, weil es so herrlich und so mächtig ist. Das ist, wie Gott die Engel gemacht hat. Aber diese Engel sind genauso begrenzt, wie wir Menschen eben auch. Sie sind nicht allgegenwärtig, sie sind nicht allwissend, so wie Gott ist. Sie sind begrenzte Geschöpfe. Ihre Aufgabe ist von Gott auch genau definiert. Er nennt sie Diener zu seiner Ehre. Das ist in Hebräer 1, Vers 14. Und dort lesen wir auch, dass sie geistliche Botschafter Gottes sind. Das heißt, sie geben die Botschaften Gottes weiter. Und sie sind auch die Helfer für die Menschen. Gott hat die Engelwelt auch erschaffen, damit sie für die Menschen Helfer sind. Diese Engel sind also nicht eigenmächtig, sondern sie sind Gott unterworfen. Er hat sie geschaffen, es sind seine Geschöpfe. Sie müssen das tun, was er ihnen gebietet und auch was Teil von der Ordnung ist, die er ihnen gegeben hat. Nun, Gott hat sehr, sehr viele Engel erschaffen. So wie er unterschiedliche Menschen erschaffen hat, hat er auch unterschiedliche Engel erschaffen. Diesen Punkt werden wir heute nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir alle wissen, wir sind alles Menschen hier und doch ist jeder ein Kunstwerk von Gottes Hand, nicht wahr? Und jeder ist sehr eigen. So, in dem Sinne von einzigartig. Manche sind auch eigen. Aber wir sind sehr einzigartig. Und genauso einzigartig wie die Engel, wie die Menschen sind, sind auch die Engel einzigartig. Und Gott hat sehr unterschiedliche davon gemacht. Gott hat unter anderem aber auch den schönsten und herrlichsten Engel gemacht, den es jemals gab. In der Bibel lesen wir von ihm, er wird als Hillel im Hebräischen genannt, das heißt der Glanzstern. Er ist der glänzendste, der herrlichste, der mächtigste von all diesen Engeln. Er hat den höchsten Rang unter den Engeln, nämlich als Cherubim. Ihr habt das Wort vielleicht schon mal gehört, Cherubim. Das sind die Engel, die direkt bei Gott, am nächsten bei Gott dran sind. Und dieser schönste und herrlichste Engel war einer dieser Cherubim. Und die Schrift macht nun deutlich, dass dieser einst schönste und herrlichste und mächtigste Engel stolz wurde. Seht ihr, es war ihm nicht mehr genug, nur der schönste und herrlichste und mächtigste Engel aller Engel zu sein, sondern er wollte genauso wie Gott sein. Wir können das in Jesaja 14 und Hesekiel 28 nachlesen, wenn ihr euch da mit beschäftigen wollt. Und durch diesen Stolz, dieses Verlangen, nicht mehr Gott gehorchen zu wollen, sondern mindestens ebenbürtig wie er zu sein, verdarb er sein herrliches Wesen und wurde zur Sünde. Der Bibeltext kennt diesen gefallenen Engel als Satan. Er hat viele Namen in der Bibel, aber wir kennen ihn meistens als Satan. Und Satan ist das hebräische Wort Satanas und das heißt der Gegner, weil er der Gegner Gottes geworden ist. Nicht nur der Gegner Gottes, sondern auch der Gegner aller Menschen. Die anderen Namen für ihn sind viele. Je nach Zählart kommen wir auf 15 bis 30 von diesen Namen, die alle seine Art beschreiben. Ich nenne euch mal ein paar davon. Er ist der Vater aller Lügen in Johannes 8,44. Er ist der Engel des Abgrunds, hebräisch Abaddon und griechisch Apollyon. Habt ihr vielleicht schon mal gehört in Offenbarung 9, Vers 12. Er ist der große Drache in Offenbarung 12. Er ist der Belzebub in Matthäus 10, Vers 25. Er wird in 1. Petrus 5 der Widersacher genannt. In Johannes 12 ist er der Fürst dieser Welt. In Matthäus 13 lesen wir davon, dass er der Böse ist. Und in Matthäus 4, Vers 5 wird er auch der Teufel genannt. Das ist griechisch Diabolos, kennen wir auch. Das heißt der Verleumder. Er hat so viele Namen, die eines beschreiben. Er ist die Verkörperung allen Bösen. Und somit ist er auch der Erste, der Gefallene aller Schöpfung. Nun, die Bibel spricht in der Bildersprache davon, dass als der Satan, als dieser herrlichste Engel gefallen ist, dass er ein Drittel der von Gott geschaffenen Engel mit sich in den Abgrund nahm. Also mit sich aus dem Himmel heraus riss. Und das lesen wir in Kapitel 12, Vers 3 bis 9 von der Offenbarung. Satan schaffte es, dass ein Drittel dieser Engel mit ihm zusammen in die Rebellion gegen Gott ging und sie wurden aus dem Himmel herausgeworfen. Hört mal kurz zu, Offenbarung 12, Vers 9. Und so wurde der große Drache, ein Name für Satan, niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel, das ist, was hier in Offenbarung steht, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Also Satan hat Engel, die mit ihm hinabgeworfen und bestraft wurden für ihre Rebellion. Und die Bibel nennt nun diese gefallenen Engel Dämonen. Dämonen sind nicht irgendwelche anderen komischen, bösen Dinge, die existieren neben der Engelwelt. Das sind die gefallenen Engel, die mit Satan in die Rebellion ging. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament lesen wir davon, besonders im Neuen Testament, über 100 Mal. Also es gibt gute und es gibt böse Engel. Engel Gottes, Engel Satans. Und in 2. Petrus 2, Vers 4, in unserem Text, den wir gerade sind, lesen wir also von diesen bösen Engeln. Schaut euch den Text nochmal an. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten. Das ist also ein Teil dieser Engel, die mit diesem ehemals herrlichsten, aller Herrlichen hinabgerissen wurden und zu Dämonen wurden. Aber was müssen wir genau über sie wissen? Ich habe euch beim letzten Mal schon erzählt, dass der Judasbrief eine Parallele zum zweiten Petrusbrief darstellt und uns öfters mal auch weitere Informationen über die Details gibt, auf die Petrus nicht unbedingt eingeht. Und so auch hier gibt Judas in Judas 6 uns ein besseres Bild über wer diese Engel sind, die gefallen sind und die gesündigt hatten. Hört mal kurz zu, in Judas 6 steht: Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Also was war ihr Problem? Sie haben etwas verlassen. Eine von ihnen von Gott eingegebene Grenze, ihre Behausung. Sie überschritten Grenzen, die Gott ihnen per Definition und per Schöpfung gegeben hatte. Welche Grenzen waren das? Na, die erste ist offensichtlich. Sie waren Boten Gottes, Botschafter Gottes. Ihre Rebellion war ihr erstes Problem. Sie sagten, wir wollen uns nicht unterordnen. Wir wollen nicht mehr Teil von diesem Gott sein. Wir wollen diesem anderen folgen, der sagt, wir alle können so wie Gott sein. Das ist der offensichtliche Teil. Der zweite aber, den müssen wir ein bisschen zusammenpuzzeln, aber finden wir als deutlichen Hinweis. Nämlich, wenn wir uns besonders zwei Stellen anschauen, die deutlich machen, was und wer diese Engel sind. Diese Engel, die hier Petrus meint, sind nämlich nicht alle Dämonen, die sind ja nämlich frei. Er spricht hier von Dämonen, die gefesselt sind im Abgrund. Und wer sind denn diese? Es gibt nur zwei Stellen, die so einen Moment, wie ihn Judas hier beschreibt, die ihren Herrschaftsbereich verließen, Engel, die den Herrschaftsbereich verließen und in die Finsternis hinabgeworfen wurden wegen einer Sünde, die sie getan hatten, die finden wir nur an zwei Orten, und zwar in 1. Mose 6 und 1. Petrus 3. Dort lesen wir von einer Gruppe von Engeln, die ihre Grenzen überschritten. Hört mal zu, 1. Mose 6 lesen wir die ersten zwei Verse und dann Verse 4 bis 6 noch. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde, also es war nach Adam und Eva, nach dem ganzen Neustart, und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, das ist ein Pseudonym für Engel im Alten Testament, Gottessöhne, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Und dann in Verse 4 bis 6. Und in jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Also die Kinder dieser unheiligen Verbindung wurden Giganten genannt oder Riesen genannt. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Also es gab Engel, die nach Menschen begehrten und ihre Position, die Gott ihnen gegeben hatte, nämlich als Botschafter Gottes, aufzugeben und eine Grenze überschritten, die eigentlich vollkommen verrückt war. Nämlich die Grenze von unterschiedlichen Wesen. In 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18 bis 19, verortet Petrus genau diese Engel, genau zu dieser Zeit von 1. Mose 6. Und er verbindet diese beide. Und er sagt, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte. Und zwar lesen wir gleich in den Tagen Noahs. Er verkündigte diesen Engeln, die im Gefängnis waren, und die Engel sind seit den Tagen Noahs im Gefängnis. Und das bringt uns eben diese Verbindung zu 1. Mose 6. Es waren diese Engel, die die Grenzen überschritten und mit Frauen Kinder zeugten, mit Menschenfrauen Kinder zeugten, und Gott bestrafte sie dafür. Das sind die gefallenen Engel, von denen wir in 1. Mose 6 lesen. Das sind die gefallenen Engel, die in 1. Petrus 3 vorkommen. Das sind die gefallenen Engel von unserem Vers 4. In 1. Mose 6 finden wir noch eine weitere Beschreibung von ihnen. Die werden dort Giganten genannt. Der erste deutsche Text hilft uns, das nicht zu sehen. Das hebräische Wort ist das Wort Nephilim. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und das Wort Nephilim heißt eigentlich nicht Giganten, sondern gefallene Fehlgeburten, Missgeburten. Und so verstehen wir, dass was daraus entstand, nichts Gutes war. Und wir verstehen auch, dass es nichts Gutes war, weil es im Kontext von Gericht war. Als diese Giganten auf die Erde kamen, sah Gott, was alles passierte und hat gesagt, ich werde diese ganze Menschheit richten. Nun, vielleicht fragst du dich vielleicht, wie war das überhaupt möglich? Engel und Menschen, wie geht das denn? Engel sind doch eigentlich geschlechtslos, lesen wir ja in Matthäus 22 zum Beispiel. Und sie sind auch eine ganz komplette andere Art von Schöpfung. Nun, in der Schrift finden wir ein paar Beispiele von Engeln, die menschliche Formen annehmen können. Habt ihr das schon mal gelesen? Menschen, die einfach Engel, die menschliche Form annehmen. Zum Beispiel sind es die drei Engel, die zu Abraham kommen bei der Eiche von Mamre in 1. Mose 18. Und was tun sie dann? Nun, sie verhalten sich wie ganz normale Menschen. Sie setzen sich hin, sie sprechen und sie essen auch. Also sie können, offensichtlich können Engel ab und zu mal menschliche Formen annehmen und mit der Materie, mit dieser materiellen Welt, der sie ja eigentlich nicht Teil sind, interagieren. Und so ist es auch gut möglich, dass sie nicht nur essen können, sondern auch andere materielle Beziehungen eingehen können. Aber es ist auch offensichtlich, dass Gott das eigentlich komplett kategorisch verboten hat und komplett kategorisch abgegrenzt hat. Denn das, was diese Engel hier taten, als sie die Frauen zu sich nahmen, war so eine dermaßen große Sünde, dass Gott sie herauszitiert hat für ein ganz besonderes Gericht. Nun, Petrus 2, Vers 4, wenn ihr euch den Text nochmal anschaut, gibt uns noch ein paar Informationen über diese Engel, die wichtig sind. Erstens sind sie nicht mehr frei. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf. Das heißt, sie sind nicht so frei wie die anderen Dämonen, die jetzt noch herumlaufen und dafür sorgen, dass wir manchmal in die Irre gehen oder ihre Arbeit verrichten. Diese Engel, die sind in einer Art Gefängnis. Das sind also nicht die normalen Dämonen, sondern das sind eben ganz besondere Dämonen. Sie sind in Fesseln der Finsternis, schreibt Petrus, und sie sind in dem Abgrund. Das Wort, was er hier verwendet, ist das Wort Tartarus. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Es ist nicht die Soße, die man verwendet, sondern das aus der griechischen Mythologie verwendet hier Petrus dieses Wort. Es ist ein Wort, was eigentlich erst in der griechischen Mythologie entstand, von den Juden übernommen wurde, und Petrus verwendet es hier, um ein Bild zu geben. In der griechischen Mythologie ist der Tartarus der tiefste Ort, reserviert für die allerschlimmsten der schlimmsten Götter und Dämonen. Es ist tiefer als der Hades. Es ist der dunkelste Ort, der allerschlimmste Ort. Und Petrus sagt, das ist, wo diese Engel nun sind. Und vielleicht nebenbei, ihr könnt euch an den Gadarener erinnern, ja, den Dämonenbesessenen, zu dem Jesus kommt und die Dämonen austreibt. Und als er zu diesen Dämonen kommt und ihnen sagt, dass sie gehen sollen, dann bitten die Dämonen Jesus und sagen, bitte schick uns nicht zu diesem Ort. Schick uns nicht in den Abgrund. Schick uns nicht zu diesem finstersten Ort aller Orte, wo diese anderen Engel schon sind. Es ist also ein übelster Ort, der für die übelsten Menschen, Götter und Dämonen reserviert ist. Und die Empfänger, zu denen Petrus hier schreibt, die wussten genau, was damit gemeint ist. Deswegen erklärte ihnen das auch nicht weiter, was ich jetzt für euch machen musste, weil wir diesen ganzen Hintergrund nicht haben. Also was macht nun am Ende die Sünde dieser Engel so extrem? Und das ist wichtig zu fragen, denn es gibt uns den Grund, weshalb Petrus genau dieses Beispiel verwendet. Am Ende sagt uns Petrus es uns nicht ganz genau, aber es ist sicherlich eine Kombination aus ihrer Rebellion gegen Gott, sie waren ja schon gefallen, und ihrer Zügellosigkeit, von denen wir hier lesen in Vers 4. Und vielleicht kommt noch was anderes dazu. Sie verdarben Gottes Schöpfung durch ihr Übertreten in die Menschenwelt und das Zeugen von Mischwesen, die Gott nicht vorgesehen hatte. Petrus geht hier nicht weiter ins Detail, weil er mit diesen Beispielen nur eine Sache deutlich machen möchte, nämlich, dass so wie Gott die Engel gesehen hat, die auf ihren Irrwegen unterwegs waren und sie gerichtet hat, genauso wird er es auch mit den Irrlehrern machen. Das ist sein ganzer Punkt eigentlich. Aber es ist nicht ohne Absicht, dass er genau dieses Beispiel verwendet. Wieso? Ich hatte es bei euch beim letzten Mal schon gesehen und wir werden es beim nächsten Mal im Detail sehen. Das Leben dieser Irrlehrer war eine Parallele zu diesen Engeln. Die Irrlehrer waren auch Boten Gottes. Sie taten so vor anderen Menschen, als ob sie für Gott stehen. Sie geben Gottes Wort weiter. Sie lehren Gottes Wort. Aber sie waren auch zügellos, was wir lesen werden. Sie waren voller Habsucht, voller sexueller Gier und sie waren voller Rebellion. Petrus verwendet dieses Beispiel mit voller Absicht. Es ist nämlich die gleiche Parallele, ein gleiches Muster, wie wir auch bei den Irrlehrern sehen werden. Und die Strafe, die wir dort sehen werden, ist auch interessant. Die Strafe ist hart und vernichtend. Und Gott hat eine harte, gewaltige, vernichtende Strafe für all diejenigen bereit, die in seinem Namen unterwegs sind, die er nicht gesandt hat. Die in seinem Namen unterwegs sind und Gottes Wort verdrehen. Die in seinem Namen unterwegs sind und Menschen zu sich ziehen und sie von Gott wegziehen. Durch ihr zügelloses, unreines Leben und durch ihre falsche Lehre. Gott hat eine gewaltige, vernichtende Strafe für solche übrig. Das zweite Beispiel, das Petrus uns hier nennt, finden wir im nächsten Vers, in Vers 5. Und zwar ist es hier die alte Welt. Die alte Welt. Nun, was ist denn die alte Welt? Die alte Welt ist die Welt vor der Flut, wie wir hier gleich sehen werden. Und diese ersten beiden Beispiele folgen natürlich aufeinander, weil das die gleiche Zeit beschreibt. Als diese Engel zu den Frauen kamen, das war kurz bevor Gott sagte, jetzt ist Schluss, jetzt kommt die große Flut, jetzt gebe ich Noah den Auftrag für die Arche. Schaut euch Vers 5 an. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Ist interessant hier, dass Petrus die Flut nicht als irgendetwas Örtliches sah, sondern als etwas Globales. Ein globaler Event. Also die Bibel selber gibt schon ganz deutlich Beispiel darüber, dass die Flut nicht nur irgendetwas irgendwo da in irgendeinem Ort passierte, sondern es war etwas, was die gesamte Welt betraf. Er nennt hier das Wort Kosmos für Welt. Und das Wort Kosmos ist ein interessantes Wort. Es beschreibt nämlich eine Summe von Einzelteilen. Das ist, wie das Wort Kosmos definiert ist. Also es meint wirklich die gesamte Welt. Alles, was zu dieser Welt gehört, alles das wurde vernichtet. In einem Vorher und einem Nachher. Es gibt eine alte Welt und es gibt eine Welt nach der Flut. Petrus geht wieder hier in diesem Brief nicht auf die Details von der Sintflut ein, weil er eben davon ausgeht, dass die Menschen, zu denen er hier redet, diese Details kennen. Und hier nur kurz zur Erinnerung für uns. Vielleicht gibt es ja welche, die nicht so bewandert sind in all dem, was die Bibel schreibt. Hört kurz zu, in 1. Mose 7, Vers 11 bis 12 wird davon geschrieben. Im 600. Lebensjahr Noahs, die wurden damals älter als wir, am 17. Tag des zweiten Monats, eine ganz genaue Zeitangabe, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf, und die Fenster des Himmels öffneten sich und es regnete auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. Und die Wasser wurden so gewaltig und nahmen so sehr zu auf der Erde, dass die Arche auf den Wassern dahinfuhr. Ja, die Wasser nahmen so sehr überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Die Wasser stiegen noch 15 Ellen höher, nachdem die Berge schon bedeckt waren. Da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde. Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen. Und es starb alles, das Lebensodem hatte auf dem trockenen Land. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser blieben hoch über der Erde 150 Tage lang. Ein erschreckendes Gericht, oder? Habt ihr gehört, wie oft alles verwendet wurde in diesem Text? Alles, ohne Ausnahme, vernichtet, zerstört, ausradiert. Nun, was brachte denn nun diese gewaltige Macht, dieses gewaltige Gericht über die ganze Welt? Was hat denn dazu geführt? Welche Sünde kann denn so groß sein? Nun, in 1. Mose 6 vorher, in den Versen 12 bis 13 lesen wir, und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. So sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Es ist ungezügelte Sündhaftigkeit, was diese Erde beschreibt. Die ist so dermaßen außer Kontrolle geraten, dass wirklich buchstäblich alle Menschen verdorben waren. Es gab wirklich nur noch Noah als einzigen, der Gerechtigkeit predigte, der noch am Leben war. Sein Vater war wahrscheinlich schon gestorben oder starb kurz vorher. Es ist also ein Resultat von zunehmender Gottlosigkeit. Wir sehen den hilflos verdorbenen Zustand daran, eben dass nur 8 Menschen gerettet wurden. Nicht 100, nicht 800, nicht 50, sondern 8. Von all den Millionen und wer weiß Milliarden Menschen, die damals schon auf der Erde waren. Nur 8 Menschen. Diese Menschen hatten sich immer weiter und weiter von Gottes Furcht wegbewegt. Immer weiter weg von Gott. Immer weiter ihre eigenen Wege gegangen. Wir können es auch andersherum sehen. Da, wo wirklich viele gottesfürchtige Menschen sind, wird Gottlosigkeit Einhalt geboten. Da war aber nur noch Noah da. Und je weniger von diesen gottesfürchtigen Menschen in der Welt existieren und Prediger der Gerechtigkeit sind, so wie er genannt wird, umso schlechter geht es einer Gesellschaft und umso weiter geht sie in die Gottlosigkeit und umso weiter zieht sie wie ein Magnet Gottes Gericht an. Und diese Entwicklung sehen wir auch in unserer Zeit, nicht wahr? Wir schauen um uns herum und es ist wie in einer Spirale, die nach unten hin immer dünner wird. Und wir sind irgendwo unten angekommen, denn dieser Kreis, dieser Strudel, der dreht sich immer schneller, immer schneller, immer schneller. Man wagt fast nicht mehr, die Nachrichten aufzumachen. Und man denkt irgendwie, gestern habe ich das Schlimmste gesehen, das Schlimmste gelesen, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. Und oft wird man Lügen gestraft. Ja, und am nächsten Tag gibt es wieder was Neues. Wieder eine neue Idee, wieder eine neue Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit, die sich in dieser Welt entwickelt. Und wir applaudieren alle, dass sich das in diese Richtung bewegt. Und alle, die wir hier sitzen, wir sind ja nur Hinterwäldler. Wir sehen diese Gottlosigkeit, wie sie rasant zunimmt um uns herum. Und so war es damals. Noch viel, viel mehr. Aber, und das ist ermutigend, Gott sieht das alles. Gott sieht das alles. Und es ist ihm nicht egal, was hier auf Erden passiert. Gott hat diesen gottlosen Zustand damals, der durch gottlose Menschen hervorgerufen wurde, gesehen und er hat ihn gerichtet. Und Petrus, durch seine Beispiele, sagt er, hört mal her, Gott hat das schon damals gesehen und Gott hat es schon damals gerichtet. Nun, was wird Gott heute machen? Gott wird es doch genauso heute auch machen. Gott sieht alles und er wird auch alles richten. Vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise und wir finden heraus, dass Gott niemals durch Wasser dieses Gericht bringen wird, aber er wird es durch Feuer bringen. Petrus wird noch darüber sprechen. Aber schaut euch das gewaltige Gericht der Flut an. Wie verheerend und wie hart es war. Und Petrus sagt nun, genau so wird auch das kommende Gericht sein. Vielleicht nicht mit Wasser, aber es wird genauso verheerend, genauso gewaltig und genauso hart sein. Und Gott hat schon jeden einzelnen dieser Irrlehrer aufgeschrieben. Und nicht nur die Irrlehrer, sondern auch diejenigen, die ihren Irrlehren folgen. Und das ist die Warnung an dich und an mich. Und das dritte Beispiel, das Petrus nun hier nennt, aus der Menschengeschichte, finden wir in Vers 6. Das ist Sodom und Gomorra, nachdem er die sündhaften Engel aus 1. Mose 6 genannt hatte, nachdem er die Flut nannte und die verdorbene Welt der damaligen Zeit, nennt er nun Sodom und Gomorra als drittes Beispiel für die Versicherung, dass Gott Irrlehrer richten wird. Schaut euch Vers 6 an. Und auch die Städte und Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er die künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. Nun, die Städte Sodom und Gomorra sind uns bekannt. Ja, das ist wahrscheinlich, es ist so bekannt geworden, dass es auch heute in unserem Sprachschatz noch zu finden ist. Sodom und Gomorra. Auch wenn es abgewandelt wird und manchmal abgeschwächt ist. Aber es hat diese ganzen Jahrtausende überlebt als ein negatives Beispiel. In 1. Mose 13 lesen wir, wie Abrahams Neffe Lot sich das Land aussuchen durfte, das Gott ihnen gegeben hatte. Und Abraham, weil er Demut gelernt hatte über ganz lange Zeit, er gab Lot die erste Wahl. Und er sagt, okay, steh hier und schau dir das Land an und nimm das, was dir gefällt. Und Lot nahm damals das vom Augen her schönste Land. Und er vergaß dabei, dass das eigentlich ein Teil von dem war, das Gott gesagt hatte, ihm nicht gehört. Aber auf jeden Fall, er nahm das schönste Land und er entschied sich für das Land und die Gegend um Sodom herum. 1. Mose 13, Vers 12. Also Sodom lag in einer Umgebung, die wohl sehr gut und sehr fruchtbar war. Aber dass nicht alles Gold ist, was glänzt, durfte Lot auch ziemlich schnell herausfinden. Denn nur einen Vers später, in 1. Mose 13, Vers 13, lesen wir, aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Na, Lot wusste das an diesem Zeitpunkt noch nicht, aber er durfte es herausfinden, ziemlich schnell. Und diese Städte hier um Sodom herum, die waren in der damaligen Zeit für ihre Gottlosigkeit bekannt, weil sie eine besondere, schlimme Form des Götzendienstes, wie zum Beispiel Menschenopfer und sexuelle Abartigkeiten, dafür waren sie bekannt. Das war ihre Sünde. Das war das, was sie so schlimm machte, Sodom und Gomorra. Und es war besonders die sexuelle Sünde, die in diesen Städten war, die herausstach. Und wir sehen das beim Beispiel der Rettung von Lot. Vielleicht könnt ihr noch erinnern an die Rettung von Lot. Gott schickt, um Lot und seine Familie aus diesem verdorbenen Stadt herauszuretten, die kurz vor der Zerstörung steht. Er schickt zwei Engel, wiederum in Menschenform, die dann in die Stadt kamen, um Lot und seine Familie herauszuholen. Wisst ihr noch, was geschehen ist? Die waren noch nicht mal bei der Tür angekommen, bei Lots Haus. Hört mal kurz zu. 1. Mose 19, Vers 4 bis 5. Aber ehe sie sich hinlegten, umringen die Männer der Stadt, das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Also die haben sie gesehen, als sie in die Stadt reingekommen sind. Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bringt sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen können. Nun, dieses Wort hermachen macht leider nicht das her, was im Hebräischen steht. Hier steht erkennen. Wir wollen sie erkennen. Wir wollen sexuelle Beziehungen mit ihnen haben, Männer mit Männern. Wir wollen sie vergewaltigen, weil sie so schön aussahen. Vergewaltigung, Homosexualität und viele andere sexuelle Perversionen. Und Perversion heißt nur eine Verdrehung von dem, was eigentlich Gott geplant hatte. Die waren dort an der Tagesordnung in Sodom und Gomorra. Und jetzt verstehen wir auch, wieso Gott diese Städte richtete. Es war ein Miniformat wie das in 1. Mose 6. Vollkommen verdorben. Es gab wirklich keinen einzigen Gerechten. Oder es gab einen Gerechten, das war Lot. Aber es gibt eine Parallele, denn vielleicht erinnert ihr euch noch an, als die Engel zu Abraham sprechen, dass sie jetzt nun diese Stadt vernichten werden. Dann fängt Abraham an mit dem Engel des Herrn zu feilschen und sagt, ja, vielleicht wenn 50 da sind, dann wirst du sie nicht vernichten. Und Gott sagt, ja, Wenn 50 da sind, werde ich sie nicht vernichten. Ah, Abraham wusste schon, das sind nicht viele. Ah, vielleicht 20, vielleicht 10, vielleicht 5. Und trotzdem vernichtete Gott die Stadt. Das heißt, es gab nicht mal 5 Gerechte. Das ist wie in der damaligen Zeit auch. Und das ist der Grund, weshalb Gott diese Stadt so dermaßen vernichtete. Nun, für sehr viele Jahrhunderte danach, bis in unsere Zeit hinein, ist diese Stadt Sodom und Gomorra, besonders Sodom, ein Inbegriff für zügellose und abartige sexuelle Handlungen. Und wir finden das zum Beispiel im deutschen Wort Sodomie wieder. Das hat einen eingegrenzten speziellen Begriff, aber es ist auch eine Perversion auf sexueller Ebene. Und Petrus, wenn ihr zurückschaut in den Versen 7 bis 8 im 2. Petrus, der geht in unserem Text genau auf diesen Punkt ein. Er schreibt hier, während Gott den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war und dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Gesetzlose Werke, die man sehen und hören kann. Gott sandte diesen beiden Städten ein absolut vernichtendes Gericht wegen ihrer pervertierten Wege und wegen ihrer Rebellion. Und er machte diese Städte und die Gegend so dermaßen dem Erdboden gleich, dass diese einst so wunderbare und fruchtbare Gegend bis heute nicht mehr zu finden ist. Für jede andere Stätte, für die meisten Städte, die wir in der Bibel finden, finden wir eine Art von Ausgrabungen, irgendwelche Spuren, dass sie noch da sind, dass sie mal da waren. Für die Städte Sodom und Gomorra hat man so vieles versucht, sie zu finden. Die sind vom Erdboden verschluckt, weg, vernichtet, komplett zerstört, in Schutt und Asche, wie es Vers 6 sagt. Nun, wenn wir nun diese drei Beispiele, die wir für Gottes Gericht betrachten, dann fallen uns Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf. Und ich möchte erst die Gemeinsamkeiten aufzeigen, weil die sind wichtig für die Argumentation von Petrus auch. Und es gibt besonders zwei Gemeinsamkeiten, die hier auffallen. Das erste ist, dass eigentlich alle drei Beispiele explizit Zügellosigkeit aufzeigen als das Problem und besonders im sexuellen Bereich. Sowohl die Engel als auch Sodom und Gomorra ist explizit sexuell zügellose Problematik. Und in 1. Mose 6 ist es impliziert, weil das auch eben diese Engel mit einbeschließt, mindestens, und auch die Frauen und alles, was wir da finden. Das ist die erste Gemeinsamkeit und das ist auch der Grund, weshalb Petrus diese Beispiele nennt, weil das auch mit den Irrlehrern zu tun hat, von denen wir noch beim nächsten Mal hören werden. Die zweite Gemeinsamkeit ist eine interessante. In allen drei Fällen, wie war das Gericht Gottes gegenüber diesen Menschen? War es ein Klaps auf den Hintern? War es ein Nein, 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 nicht nochmal machen? Es war ein vollkommen vernichtendes, absolut hartes, schweres Gericht. Und das ist, was Petrus hier deutlich machen möchte. Ihr Irrlehrer, ihr werdet nicht davonkommen. Nicht mit einem Klaps, nicht mit einem blauen Brief. Ihr werdet vernichtet werden, ihr werdet zerstört werden, ihr werdet so wie diese Engel in das allertiefste und allerschlimmste Loch der Hölle fallen. Es wird ein schlimmes Gericht sein für euch. Seid gewarnt. Und wir werden das in den nächsten Abschnitten sehen, wie dieses Leben dieser Menschen aussah. Also Gott macht durch die uns und den Lesern durch Petrus unmissverständlich klar, dass dieses Gericht kommen wird und dass es vernichtend sein wird gegenüber Irrlehrer. Unser letzter Punkt für heute und für diese kleine Miniserie beschäftigt sich dann nun mit dem Unterschied zwischen den drei Beispielen. Weil wenn ihr ein bisschen aufmerksam wart in der Zeit, gibt es einen Unterschied zwischen diesen drei Beispielen. Und das bringt uns nun zu unserem vierten Punkt in dieser Serie. Und das ist die Gnade Gottes für Gottesfürchtige. Die Gnade Gottes für Gottesfürchtige. Schaut euch Vers 4 und Vers 5 nochmal an. Doch wenn Gott die Engel nicht verschonte und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern Noah, und was tat er mit Noah? Er bewahrte ihn. Schaut euch mal Vers 6 und Vers 7 an. Und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte, während er den gerechten Lot was? Herausrettete. Die bösen Engel, die wir kennengelernt haben, die wurden nicht herausgerettet. Das ist der Unterschied. In dem Gericht aber gegenüber der Welt und in dem Gericht gegen Sodom und Gomorra war Gott aktiv dabei, um gottesfürchtige Menschen zu erretten aus diesem Gericht und sie zu beschützen und zu bewahren. Das Beispiel der Flut und Sodom und Gomorra sind nicht eben nur warnende Beispiele, wie wir es in Vers 6 gelesen haben, für Irrlehrer, deren Stifte und deren Nachfolger, sondern sie sind auch eine lebendige Ermutigung für uns alle. Dass obwohl dieses passieren wird, es wird Irrlehrer geben und sie werden wie reißende Wölfe in die Gemeinden kommen und es wird Chaos irgendwann mal geben und sie werden versuchen, euch wegzuziehen und das ist alles schlimm und das ist alles schrecklich und Gott wird kommen und Gott wird sie richten. Aber Gott wird euch bewahren. Gott weiß, euch zu bewahren in dieser Zeit. Wenn ihr Gott vertraut. Wenn ihr eure Wege, seine Wege macht. Bei Gott gibt es sowohl Gericht als auch Errettung. Das ist die gute Botschaft. Gott ist sowohl Richter als auch Erlöser. Und die Logik von Petrus gilt hier genauso. Wenn Gott in der Vergangenheit inmitten von der größten und verheerendsten Gerichte dieser Welt, in den gottlosesten Gesellschaften, die es gibt, gottesfürchtige Menschen herausretten kann, dann was? So wird er es auch heute tun. Und das ist die Logik, mit der Petrus hier alles argumentiert. Das, was in der Vergangenheit war, ist ein Muster für die Zukunft. Wenn es in der Vergangenheit das gab, dann auch in der Zukunft. Weil Gott verändert sich niemals. Er wird immer der Gleiche sein. Er wird immer gleich agieren und reagieren. In Kapitel 3 dann, da kommen wir noch dazu, aber das ist, wenn wir den Brief ganz als Ganzes lesen, sehen wir das als das notwendige Resultat. Und damit haben wir letztens auch schon abgeschlossen. In Kapitel 3 schreibt Paulus als Zusammenfassung, beginnend in Vers 11. Da nun dies alles aufgelöst wird, also Gottes Gericht kommt und verheerend kommt, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch einen heiligen Wandel und Gottesfurcht? Im Endeffekt sagt er, habt Acht darauf, dass ihr weder diese Irrlehrer werdet, noch dass ihr ihnen nachfolgt. Das Gericht wird kommen. Es wird hart sein und es wird definitiv sein. Petrus drückt es aber etwas positiv aus. Er sagt, wie sehr soll euer Leben sich auszeichnen durch den heiligen Wandel und Gottesfurcht? Paulus redet ein bisschen konkreter und krasser in Philipper 2, Vers 12, wenn er sagt, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das ist im Endeffekt, was Petrus ja auch meint. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist der Rächer aller Gesetzlosigkeit. Und Paulus meint hier nicht, dass ein gottesfürchtiger Wandel der Weg heraus zur Rettung ist, sondern dass es ein Ausdruck von Errettung ist, ein Gütesiegel, ein Kennzeichen, eine Frucht von Gott gewirkte Errettung. Aber wie gesagt, es ist nicht nur Gottes Gericht, das mich zur Erkenntnis bringt, dass ich ein heiliges Leben vor Gott wandeln möchte. Es ist nicht nur diese Tatsache, oh ja, Gott kommt mit deinem Gericht, ich muss wirklich schauen, dass ich gottesfürchtig wandle, sondern es ist genau das Gegenteil auch. Es ist Gottes Gnade, die mich zur Buße treibt. Weil ich sehe, Gott wird diejenigen bewahren, die sich zu ihm bekennen. Und er wird es tun. Ich habe ein ganz sicheres Versprechen. Seine Güte gegenüber gottesfürchtigen Menschen, sein Wohlwollen, das ist doch, was mich motiviert, heilig zu leben. Paulus schreibt es in Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Es ist nicht der erhobene Zeigefinger alleine vor Gott kommt und du seist bitte besser auf seiner Seite, sondern es ist eben die Tatsache seiner existierenden Gnade in der Mitte von all diesem Gericht, die mir Hoffnung schenkt und mir Mut gibt, an ihm festzuhalten, weil er wird an mir festhalten, er wird mich bewahren, mich beschützen, er wird mein Bunker sein, wenn dieser Tsunami kommt. Und ich möchte euch mit einem Bild zurücklassen, das ihr vielleicht in die Woche hineintragen könnt, und vielleicht kennt ihr sie noch, diese Geschichte. Es ist eine wahre Geschichte, die wir in der Bibel sehen. Und hier geht es um die Geschichte von Rahab. Und ich werde sie nicht ganz im Detail erzählen, keine Angst. Das ist jetzt nur noch das Bild, das ich euch mitgeben möchte. Aber vielleicht wisst ihr noch die Geschichte von Rahab. Wenn ihr sie nicht kennt, habt ihr heute Abend eine Leseaufgabe in Josua 2. Ein tolles Kapitel. Rahab befand sich zur damaligen Zeit in einer sehr stark befestigten Stadt, die hieß Jericho. Und Gottes Zorn und Gericht war auf dem Weg, in diese Stadt zu kommen. Wie ein Megatsunami rollte Gottes Volk auf diese Stadt hinzu und es war unabdingbar, dass Gottes Gericht nun über diese Stadt hineinbrechen würde. Also sie stand, wie jeder eigentlich andere auch in ihrer Zeit, vor der Entscheidung, soll ich auf diese Warnungen hören oder soll ich sie einfach ignorieren oder vielleicht sogar mich dagegen stemmen und sagen, wir werden siegen, wie viele ihre Zeitgenossen das taten. Auch wenn sie nicht viel über Gott wusste, sie war eine Heidin und damals gab es noch kein Google, also sie wusste eigentlich fast nichts über ihn, aber eine Sache wusste sie und das lesen wir in Josua 2, Vers 11, hört kurz zu. Euer Gott, sagt sie zu den Spionen, euer Gott ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Das mag vielleicht klein klingen, aber das ist wirklich ein Glaubensbekenntnis höchster Güte für jemanden, der so wenig über Gott weiß. Euer Gott ist der Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Er kann alles machen, was er möchte. Und Gott sah, dass diese Frau hinter den dicksten Mauern dieser Welt diesen Glauben hat. Er sah jeden einzelnen Menschen dort. Er sah die Herzen und er sah die Gedanken von allen Menschen dort. Er sah die Irrlehrer, die riefen, oh, es gibt kein Ende. Ihr braucht keine Angst haben, hier wird nichts passieren. Wir sind stärker als diese. Gott sah, dass Rahab, anstatt sich gegen Gott zu lehnen oder so zu tun, als ob es ihn nicht gäbe und dieses Gericht nicht kommen würde, er sah, dass sie zu ihm hinfloh, auf diesen Tsunami hinzu, der auf sie zukommt. Nicht weg von ihm und nicht einfach nur die Augen zuzumachen oder den Kopf in den Sand zu stecken, sondern hin zu ihm. Gott sah das. Und das Resultat war, dass sie und ihre Familie die einzigen waren in dieser ganzen Stadt, die gerettet wurden. Seht ihr das Muster? Es ist das Muster aus der Flut. Es ist das Muster aus Sodom und Gomorra. Gott weiß, die zu erretten, die sich auf ihn schmeißen und ihm vertrauen. Und wisst ihr was? Gott gibt immer genügend Zeit. Er gibt genügend Zeit. Er warnt die Menschheit lange, 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 bevor das kommen wird. Wir sind in dieser Warnzeit. Immer noch. Und Gott ist langmütig, weil er möchte, dass niemand vernichtet wird. Petrus schreibt im 2. Petrusbrief in Kapitel 3, Vers 9, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, indem sie sagen, Gott wird nicht kommen, es gibt kein Gericht, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße habe. Meine Frage jetzt an dich heute ist, auf welcher Seite wirst du stehen? Auf welcher Seite willst du stehen, wenn dieses Gericht kommt? Möchtest du auf der Seite von Gott stehen? Dann flieh zu diesem kommenden Tsunami hin. Oder möchtest du deinen eigenen Weg gehen und am Ende mit allen Irrlehrern dieser Welt und allen falschen Boten und allen Menschen, die ihren Kopf in den Sand gesteckt haben und gesagt haben, es wird nichts geben, es gibt nur Frieden, alles wird gut werden. Oder mit ihnen zusammen untergehen, und zwar in einem absolut vernichtenden Gericht. Das ist deine Wahl. Und diejenigen, die festhalten, so wie du und ich das tun, versuchen zu tun jeden Tag, wir sind ermutigt, weiterhin festzuhalten. Das Ende kommt, aber Gott lässt sich Zeit, weil er noch Raum gibt zur Buße. Lass uns also bußfertige Leben leben. So wie eine Rahab. Und wisst ihr was, das Interessante bei der Geschichte von Rahab? Gott machte aus einer unbedeutenden Person. Sie war weder Jüdin, noch war sie von hohem Mut, noch war sie hochgebildet. Sie war eine Hure, ein absoluter Niemand. Gott machte aus diesem Chaos Rahab einen Diamanten. Er machte sie Teil der Geburtslinie Jesu. Das ist, was Gott macht. Haltet also an ihm fest und nicht an dieser Welt. Amen. Lass uns beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für deine Worte. Wir danken dir, dass es so viel gibt, was wir aus deinem Wort finden können, Herr, das uns dazu ermutigt und dazu aufruft, dir nahe zu kommen und dir nachzufolgen. Schenk du, Herr, dass wir nicht von Langeweile geplagt werden, wenn wir dein Wort aufschlagen. Schenk du, Herr, dass wir wirklich Verlangen danach haben, uns auf dich hinzuzubewegen. Schenk du, Herr, dass wir die Dinge dieser Welt nur sehr lose in unserer Hand halten, weil wir wissen, dass wir nur Gäste sind hier auf der Erde. Hilf uns, Herr, dass wir Lichter sind. Hilf uns, Herr, dass wir unser Vertrauen auf dich richten und auf dein Wort richten, dass wir unser Vertrauen darin setzen, Herr, dass du schon alles geregelt hast, Herr, dass wir auf dich schauen in deinem Wort, dass wir uns damit auskennen, dass wir in dieser Welt alles um uns herum danach beurteilen, Herr, wie du es siehst. Dass wir Menschen mit Prinzipien sind, mit biblischen Prinzipien, die nicht zügellos wandeln, die nicht selbstsüchtig und nach ihren eigenen Gelüsten funktionieren, Herr, sondern die alles nach deinem Wort ausrichten. Herr, wir sind schwach in unserem eigenen Fleisch, du siehst es, aber du hast uns auch versprochen, dass du nicht nur den Willen gibst, sondern auch die Vollendung davon. Du vollbringst es auch in uns. Auch das ist ein Versprechen und daran wollen wir festhalten. Schenk uns diesen Glauben und schenk uns auch beim nächsten Mal, wenn wir hören, Herr, wie das Leben dieser Irrlehrer ausgesehen hat, Herr, dass wir uns auch da wiederfinden, dass wir auch Dinge in unserem Leben sehen, vielleicht, die wir aufräumen müssen, wo wir noch Buße tun müssen, wo wir dir gegenüber ins Licht treten dürfen. In deinem Namen wollen wir dich bitten. Amen.